Habt ihr noch in Gedanken, was zuletzt unsere Themen waren über Priesterschaft und Zeit mit Gott verbringen alleine? Zeit in der Verborgenheit mit unserem Herrn Jesus? Ist das noch so irgendwie präsent? Ja, da möchte ich uns gerne daran erinnern, dass wir das tun, dass wir Zeit haben mit ihm und dass von dort unsere Kraft herkommt, aus der Beziehung, die wir haben mit Jesus, dass wir uns trotz eines vollen Tages Zeit nehmen, Jesus zu suchen und ihn anzubeten. Ich wollte uns gerne daran erinnern, weil das nicht irgendwie nur ein Thema war und dann kommt halt Neues, sondern dass wir da kontinuierlich darin leben und wachsen. Und ja, ich will euch einfach auffordern, darin Treue zu üben, stärker zu werden, geübte Sinne zu bekommen, trainiert zu sein im Gebet. Ja, da ich dann die nächsten Wochenenden unterwegs sein werde, möchte ich gerne die Chance, das heute hier benutzen. Und ich beschäftige mich schon einige Wochen mit einem Thema, nämlich wie Gesetz und Gnade zusammengehören oder auch nicht. Und was das mit dem Gesetz des Mose auf sich hat, was das mit uns zu tun hat. Ob wir nun jetzt das Gesetz halten müssen oder nicht. Und wozu es das überhaupt gibt. Das soll so mein Thema sein heute. Ich denke, dass das heute der erste Teil sein wird. Und deshalb konzentrieren wir uns heute in dem ersten Teil nur auf das Gesetz. Das müsst ihr irgendwie aushalten, dass wir dann auch so nach Hause gehen, weil das Thema Gnade dann im nächsten Teil kommt. Aber ich glaube, wir müssen die Schrift darüber kennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, dass das unsere Nachfolge sehr schwierig macht, wenn wir darüber nicht klar sind, wozu das Gesetz gegeben wurde und welche Funktion es hat. Ich glaube, dass es sehr wesentlich ist für unsere Nachfolge und ob wir als Gläubige Freude haben oder nicht. Es hat ganz viel mit dieser Frage zu tun, ob wir da durchblicken. Und wenn wir dann das Verständnis der Schrift haben, dass wir damit auch dem Feind widerstehen können, uns über dieses Thema irgendwie zu Fall zu bringen. Ja, Gesetz und Gnade, das Thema. Und ich will diesen Begriff Gesetz in dem Sinne verwenden, dass es um dieses religiöse Gesetz geht. Also ich beziehe mich in dem Wort in meiner Lehre nicht auf bürgerliches Recht oder Strafrecht oder die StVO. Wenn ich das Wort Gesetz verwende in meiner Lehre, dann bezieht sich das auf das religiöse Gesetz, was im Wort Gottes verankert ist. Da gibt es eine sehr tröstende Schriftstelle in Römer 10, Vers 4. Da steht, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Oder mit der NGÜ übersetzt, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Oder die Schlachter 2000 übersetzt, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also diese Schriftstellen deuten bereits an, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist, als Mittel, um Gerechtigkeit zu erlangen. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz endet als Teil des Wortes Gottes. Und es endet auch nicht als Gesetz für das Volk Israel. Aber diese Schriftstellen sagen, das Gesetz endet in Christus als ein Weg, Gerechtigkeit zu erlangen. Und das sind Dinge, die wir lernen müssen, auseinanderzuhalten. Das Gesetz endet nicht durch Christus für das Volk der Juden. Und es endet nicht als ein Teil des Wortes Gottes. Es bedeutet nicht, diese Bereiche des Wortes Gottes sind damit ungültig. Aber durch Christus oder dadurch, dass er das Gesetz erfüllt hat, endet es als ein Weg, Gerechtigkeit zu erlangen. Also nochmal, das Ende des Gesetzes als Mittel oder Weg, vor Gott gerecht zu werden. Ja, das Gesetz meint das Gesetz des Mose. Und da gibt es so Formulierungen in der Bibel, wo steht, das Gesetz oder in den Satzungen bestehende Gesetz. Die Satzungen beziehen sich darauf, dass die Juden massiv das Gesetz ergänzt haben auf über 600 weitere Vorschriften. Und die orthodoxen Juden leben oder versuchen bis heute danach zu leben. Das ist so eine biblische Formulierung, das in Satzung bestehende Gesetz. Also die Satzung beziehen sich auf das, was die Juden noch dazu getan haben. Und das Gesetz selbst bezieht sich auf das Gesetz des Mose. Und ich möchte einfach ein paar Merkmale des Gesetzes nennen. Also wie schon angeklungen ist, zum Ersten, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das steht Johannes 1,17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Oder Römer 5, ab 13, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Das bedeutet, dass also von Adam bis Mose die Menschheit kein systematisches Gesetz hatte. Das bedeutet, in dieser Zeit waren die Menschen allein von ihrem Gewissen geleitet. Und dann wurde dem Mose das Gesetz gegeben, was eine ganz konkrete Aktion zu einer bestimmten Zeit war, die Gott so gemacht hat. Also das Gesetz wurde durch Mose gegeben und bis dahin hatte die Menschheit keinerlei Geländer, sondern war allein von ihrem Gewissen geleitet. Ein zweiter Punkt als Eigenschaft, das Gesetz in sich ist vollständig und es ist vollkommen. Das steht dann 5. Mose 4 ab 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eurer Gottes haltet, die ich euch gebiete. Und dann nochmal später, Kapitel 12, 32. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Das ist beides aus 5. Mose. Und dann finden wir Matthäus 5 ab 17. Da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und Römer 7, 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also Schriftstellen dazu, dass das Gesetz komplett ist, dass es vollständig ist und dass es vollkommen ist. Dann hat das Gesetz den Charakter, dass es immer um alles oder nichts geht. Die Schriftstellen, denke ich, sind uns geläufig, dass man eben entweder das ganze Gesetz hält und das immer und zu jeder Zeit, oder man versucht es gar nicht erst. Das ist der Charakter des Gesetzes. Es geht immer um alles oder nichts. Das Gesetz erlaubt nicht eine teilweise Erfüllung oder eine Light-Version oder eine Variante, die wir irgendwie bevorzugen. Das finden wir auch im Neuen Testament, Galater 3, 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter einem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Oder die Übersetzung der NGÜ finde ich sehr schön an der Stelle. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Also aus diesen Schriftstellen sehen wir, das Gesetz erlaubt keine Ausnahmen oder Auslassungen oder teilweise Einhaltungen. Oder in Zahlen ausgedrückt, auch eine 99-prozentige Einhaltung des Gesetzes wird nichts nützen. Weil das 1% Versagen macht uns zum Gesetzesübertreter oder Gesetzesbrecher. Das ist auch eine Aussage aus Jakobus 2 ab 10. Wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe sprechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Und wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Also alles oder nichts, ein weiteres Kennzeichen vom Gesetz. Ein weiteres Merkmal, und das ist sehr, sehr entscheidend für uns, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Also Jesus hat das gesagt, ich bin nicht gekommen, das aufzulösen oder für ungültig zu erklären, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und Jesus ist tatsächlich die einzige Person im ganzen Universum, die jemals gelebt hat oder leben wird, die in der Lage war, das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Jesus hat nicht in einem einzigen Punkt versagt. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Da gibt es oft diese Formulierung, wo steht, damit die Schrift erfüllt würde. Deshalb geschah das und das. Und dann geschah das und das, damit die Schrift erfüllt würde. Also Jesus hat das gesamte Gesetz erfüllt. Er hat in keinem einzigen Punkt versagt. Und wurde doch mit der Höchststrafe des Gesetzes bestraft. Weil die Bibel sagt, dass für das Brechen des Gesetzes der Tod steht als Strafe. Und er ist diesen Tod gestorben. Das steht in Römer 6, 7. Und wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und dann in einem weiteren Vers, Römer 7, 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Also Christus starb dem Gesetz für uns. Und durch seinen Tod sind wir auch dem Gesetz gestorben. Das finden wir auch in Galater 2,19. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das finden wir auch im Römerbrief, wo es um die Taufe geht. Dass als Jesus am Kreuz starb, dass auch unser Tod in ihm war. Oder wie wir oft sagen, dass unser alter Mensch dort mitgestorben ist. Das bedeutet, dass damit auch durch unseren Tod in Christus am Kreuz wir dem Gesetz gestorben sind. Oder anders ausgedrückt, das Gesetz endet damit für uns. Wir sind nicht mehr im Wirkungsbereich des Gesetzes. Und das steht nochmal Römer 10, 4. Denn Christus ist das Gesetzesende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jedem Glaubenden. Ein weiteres Merkmal. Jesus hat die Trennwand niedergerissen, die durch das Gesetz Juden und Nichtjuden voneinander trennt. Seine wichtige Funktion des Gesetzes bis heute, dass durch das Gesetz die Identität des Volkes Gottes gewahrt bleibt, dass es die Juden auszeichnet. Und ich glaube, das Gesetz des Moses, der Grund, warum das Volk der Juden über 1900 Jahre zerstreut auf der Welt gelebt hat, in über 100 verschiedenen Nationen, und das Wunder geschehen ist mit der Staatengründung in Israel, dass bis heute die Juden ihre Identität als Juden haben. Das ist ein Wunder über 1900 Jahre in über 100 verschiedenen Nationen. Und der Grund dafür, wie Gott, das Instrument Gottes, dass sein Volk sein auserwähltes Volk ist und die Identität bewahren konnte, ist das Gesetz. Dieses Gesetz unterscheidet das Volk der Juden von allen anderen Völkern. Das ist also eine wichtige Funktion neben anderen vom Gesetz. Und diese Trennung zwischen Juden und Nichtjuden ist in Jesus aufgehoben oder die Trennwand wurde von Jesus niedergerissen zwischen Juden und Nichtjuden, die gläubig sind. Da steht Epheser 2,11, denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Also das betrifft alle Nichtjuden, die Gott nicht kannten. Sie waren ohne Bürgerrecht, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also das ist die Beschreibung, die zutrifft auf alle Nichtjuden, die nicht gläubig sind. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, Juden und Nichtjuden. Und die Zwischenwand der Umzäumung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Hier haben wir also eine klare Aussage, dass auch ein Jude, der von seiner Abstammung her Jude ist, genauso von Jesus errettet werden muss. Und dann diese Art von Versöhnung geschieht, dass die beiden, der gläubige Nichtjude und der gläubige Jude, eins werden. Die Lehren, die hier und da sehr aktuell sind, dass die Juden das nicht brauchen und dass die irgendwie einen ganz anderen Weg haben, ist falsch. Jeder Jude braucht Jesus als seinen Erlöser. Und das ist sinnvoll, dafür zu beten, dass sein Volk ihren Messias erkennt. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit jemandem von uns, der in Israel war. Und da gibt es ganz seltsame Lehren, dass es gar keinen neuen Bund gibt, sondern dass der alte Bund nur erneuert wurde. Wenn man aber den neuen Bund aushebelt, dann sieht es schlecht aus für alle Nichtjuden und auch für alle Juden. Weil wir haben hier gerade gelesen, dass nur in Christus diese Feindschaft getötet wird und nur dadurch, dass er die Umzäumung abgerissen hat, der Jude und der Nichtjude, wenn sie gläubig sind und Jesus vertrauen, eins werden. Also Jesus hat die Trennwand niedergerissen. Und Jesus hat natürlich die Feindschaft zwischen uns und Gott beseitigt. Da lese ich mal aus Kolosser 2, 14. So hat er ausgetilgt die Handschrift, die wider uns war, welche durch Satzung entstand und uns entgegen war, und hat sie aus der Mitte weggetan und an das Kreuz geheftet. Und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und ein Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. So lasst nun niemand euch ein Gewissen machen oder ein schlechtes Gewissen machen über Speise oder Trank oder bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Also das Gesetz stand zwischen uns und Gott und Jesus hat es sozusagen aus dem Weg geräumt, indem er es erfüllte für uns. Christus ist das Ende des Gesetzes. Deshalb haben uns die Gebote des Alten Testaments im Hinblick auf unsere Gerechtigkeit nichts mehr zu sagen. Das Gesetz ist nicht weg. Es hat noch immer wichtige Funktionen. Es ist noch immer Teil des Wortes Gottes. Aber es ist für uns kein Weg zur Gerechtigkeit. Das ist sehr wichtig. Die Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Erlöser kennen, stehen nicht unter dem Gesetz. Da steht Römer 6, 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir hatten vorhin gelesen, durch Mose ist das Gesetz gekommen und durch Jesus Gnade und Wahrheit. Und dann Römer 7, 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Und in gewisser Weise ist es für das Volk der Juden, ist das Gesetz wie der erste Ehemann im Bild gesprochen. Und solange das Gesetz lebt, wären sie ein Ehebrecher, wenn sie sich einem anderen Mann zuneigen würden. Und Derek Prinz schreibt, dass Israel lernen muss, dass der erste Ehemann gestorben ist, nämlich das Gesetz, und sie nun den Messias heiraten müssen. Das ist das, was die Juden tun müssen und tun werden. Und dann noch eine Stelle aus Römer 8, 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Entweder vom Geist geleitet oder unter Gesetz. Eins von beiden. Dann ist die Schrift sehr deutlich darin, dass sie die Gläubigen davor warnt, zum Gesetz zurückzukehren. O ihr unverständigen Galater, schreibt Paulus, wer hat euch bezaubert, denen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Das ist eine sehr interessante Feststellung. Wenn wir die Briefe von Paulus alle studieren, dann finden wir bei jedem Brief am Anfang, dass Paulus für die Epheser, Kolosser, Korinther, Philipper dankt und sich freut über ihren Glauben, ihre Standhaftigkeit und. Das finden wir auch bei den Korinthern, die rein aus moralischer Sicht nicht unbedingt eine Vorzeigegemeinde waren. Da sind Leute betrunken zum Abendmahl gekommen, die sind dadurch zeitig gestorben. Da hat jemand mit seiner Schwiegermutter geschlafen. Das waren jetzt nicht so schöne Sachen in der Gemeinde. Und Paulus sagt aber am Anfang, ich danke Gott für euch. Und dann gibt es die Formulierung, weil ihr seid reich in den geistlichen Gaben. Von den Galatern lesen wir nichts von moralischen Verfehlungen, gar nichts. Aber es gibt im Galaterbrief in der Einleitung kein Wort darüber, dass Paulus sich über sie freuen würde oder für sie dankt, sondern er sagt ziemlich am Anfang nach seiner Begrüßung, wer hat euch verzaubert? Das zeigt uns, dass ihm das sehr, sehr ernst war. Ich will eines von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also nach Paulus können Christen verzaubert sein. Das ist diese Aussage, die wir hier finden. Und der ganze Galaterbrief handelt davon, dass sie offensichtlich das Evangelium gehört haben. Sie haben Jesus Christus als Retter angenommen, als ihren Herrn. Und in irgendeiner Weise haben sie wieder damit angefangen, zumindest in Teilen nach dem Gesetz zu leben. Bestimmte Feiertage müssen eingehalten werden, bestimmte Speisen dürfen nicht gegessen werden und so weiter und so weiter. Und das bezeichnet Paulus mit verzaubert. Das ist eine ernste geistliche Sache, weil es unmöglich ist nach dem Wort, dass wir die Gnade vom Herrn, die er uns gibt und durch die wir gerecht gemacht sind, versuchen zu mischen oder versuchen, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, auch irgendwie gut zu sein. Bestimmte Dinge einzuhalten mit dem Ziel, dass wir dadurch irgendwie vor Gott gut aussehen. Dann schreibt er ganz am Anfang, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Ich erinnere mich an unsere Gemeindegeschichte. Es gab manche Versuche, wo der Feind das irgendwie versucht hat zu landen. Ja, wieso, wenn wir so bibeltreu sind, warum treffen wir uns nicht sonnabends und warum halten wir keinen Schabbat? Und die Juden und die Wurzel und wir eingefropft und man kann das auch biblisch begründen oder irgendwie argumentieren, scheinbar. Aber alles, wenn es dann um Regeln und Normen und Verbote geht und darum, dass wir die einhalten müssen, damit wir richtig sind vor Gott, ist ein Leben unter dem Gesetz. Und Paulus war das sehr ernst, dass er die Galater gesagt hat, wer hat euch verzaubert? Und Paulus bezeichnet das als ein anderes Evangelium. Deshalb wird uns niemand einreden, wir müssen bestimmte Feiertage halten oder auch nicht halten. Oder wir dürfen bestimmte Speisen nicht essen. Das ist für uns, die wir aus der Gnade leben, kein Thema. Wenn wir mit dem Einhalten eines kleinen Teils des Gesetzes Gerechtigkeit erlangen wollen, nützt uns Christus nichts. Da steht dann auch Galater 5,1, so steht nun fest in der Freiheit. zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Steht fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und dann sagt er ein paar Verse später zu den Galatern, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es gibt auch in der Apostelgeschichte eine Passage, wo ein Streit aufkam. Müssen Leute, die gläubig geworden sind, müssen die beschnitten werden? Und dann sind Juden rumhergezogen und haben die Leute aufgewiegelt und müssen beschnitten werden, so dass die Apostel getagt haben in Jerusalem, um neu klarzustellen, nein. Und Paulus nennt das losgetrennt sein von Christus. Jeder Versuch, der aus unserer alten Natur kommt, über das Einhalten von Regeln und Geboten, Gott in irgendeiner Weise zu gefallen, ist ein Angriff auf unsere Freiheit in Christus. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wir lassen uns von niemandem diese Freiheit wegnehmen, auch nicht von religiösen Argumenten. Weil der Galaterbrief ist da ganz klar und es war Paulus sehr, sehr wichtig. Sie haben gut angefangen im Geist und dann fragt er, wollt ihr das im Fleisch vollenden? Wollt ihr mit eigener Kraft jetzt irgendwie zum Ziel kommen? Und es ist einfach unmöglich. Ja, warum das Gesetz? Wenn wir feststellen, dass es nicht möglich ist, es zu halten, und wenn wir feststellen, dass es schlimme Folgen hat, das Gesetz zu halten, zu wollen, wozu brauchen wir das? Warum gibt es das? Wozu ist das gut? Und ich denke, um das nochmal grundsätzlich irgendwie zu befestigen, vom Wort Gottes her, vom Gesamtkontext, gibt es nur zwei Wege zum Erlangen von Gerechtigkeit. Es gibt nur zwei Wege. Der eine ist, alle Gesetze in vollkommener Weise halten. Und der andere ist, aus Glauben durch Gnade. Das sind die beiden Wege, die es gibt. Es gibt keinen dritten, es gibt keine weitere Variante. Entweder wir halten das Gesetz in vollkommener Weise oder wir erlangen Gerechtigkeit aus Glauben. Und wir sind frei zu entscheiden. Und die Bibel warnt uns ausdrücklich davor, zum Gesetz zurückzukehren oder diesen Weg zu wählen, haben wir im Galaterbrief gesehen. Und ich möchte uns einfach noch ein paar weitere Gründe zeigen, wofür gibt es das Gesetz, wenn es nicht möglich ist, dass man es halten kann? Wenn der Versuch, das Gesetz zu halten, einen Fluch auf unser Leben bringt, wofür hat Gott es dann gegeben? Wozu ist das gut? Und da möchte ich uns noch weitere Gründe nennen. Und als ersten Grund, nochmal, nicht um gerecht zu machen. Das war nie Gottes Ziel. Das Gesetz ist nicht gegeben, um gerecht zu machen. Denn das sagt der Paulus in Römer 3, 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Oder Galater 2, 16. Da wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Oder Galater 3, 11, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wenn du dir gar nichts merkst von der Predigt, merkt er diesen einen Satz. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um gerecht zu machen. Wozu wurde es gegeben? Um Sünde ans Licht zu bringen. Das Gesetz dient Gott für eine exakte Diagnose des Problems. Wenn wir zu einem Arzt gehen und es ist ein guter Arzt, der vielleicht auch mit uns redet und uns anguckt, während wir da sind und nicht nur seine Kennzahlen in seinen Computer tippt. Also angenommen, es ist ein Arzt, wo es noch mehr um den Mensch geht als um die Abrechnung bei der Krankenkasse. Und du kommst zu ihm und sagst, ich fühle mich nicht wohl und ich habe Schmerzen und ich kann nicht mehr schlafen und es tut mir hier und mal da weh, irgendwie bin ich krank. Dann wird ein guter Arzt nicht sagen, ach, ich verschreibe hier mal 10 verschiedene Tabletten und du probierst einfach alle mal aus. Also ein guter Arzt wird es nicht tun, sondern er wird eine Menge Untersuchungen machen, um herauszufinden, was genau ist das Problem. Was ist die Krankheit? Wo ist die Wurzel? Eine genaue Diagnose erstellen. Dafür haben wir eine Menge Technik und bildgebende Verfahren und alles Mögliche. Und das ist ein sehr guter Vergleich auf das Gesetz. Das Gesetz ist Gottes Werkzeug zu einer exakten Diagnose. Durch das Gesetz ist Sünde Sünde. Römer 3,20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oder Römer 7, Vers 7, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also wenn du irgendwo parkst, wo kein Parkverbot steht, dann kann dir niemand einen Strafzettel ranhängen, dass dort verboten ist. Steht dort ein Verbotsschild, dann gibt es ein Gesetz und damit ist Parken dort falsch. Das Gesetz braucht Gott als Werkzeug zur Diagnose. Es steht nochmal in Römer 7,13, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Durch das Gesetz kommt der Charakter von Sünde ans Licht. Der Charakter der Sünde, der zerstörerisch ist, destruktiv ist, trügerisch ist und letzten Endes tödlich. Durch das Gesetz erkennt jeder Mensch, dass er Erlösung braucht. Und das Gesetz zeigt Wesen und Wirkungsweise von Sünde. Dazu unter anderem ist das Gesetz gegeben, um Sünde ans Licht zu bringen, um das Wesen von Sünde zu offenbaren, um eine genaue Diagnose erstellen zu können. Dafür gibt es das Gesetz. Das ist Gottes Werkzeug. Eng damit im Zusammenhang steht, dass durch das Gesetz das fleischliche Wesen von uns Menschen offenbar wird. Diese gefallene, verdorbene Natur. Ich denke, dass es die zwei wesentlichen Kräfte gibt, die im Mensch wirken. Das ist die Kraft der Sünde und die Kraft der alten Natur. Und die Bibel verwendet ja verschiedene Begriffe für ein und dasselbe. Entweder alte Natur oder das Fleisch oder der Leib oder der alte Mensch oder der Leib der Sünden und des Fleisches. Und diese Bezeichnungen beziehen sich alle auf die alte Natur. Das geht in diesen ganzen Bezeichnungen nicht um unseren physischen Körper. Also auch wenn das die Schrift die Bezeichnung den Leib nennt, dann meint es in den seltensten Fällen unseren physischen Körper. Weil da gab es auch in der Kirchengeschichte ganz dunkle Lehren, wo das so ausgelegt wurde, dass Gott gegen unseren physischen Körper wäre. Das ist also nicht so, diese Formulierungen meinen diese alte Natur, die wir durch die Sünde von Adams alle geerbt haben, die wir alle nach ihm geboren sind. Also das Gesetz offenbart nicht nur die Sünde, sondern es offenbart auch unsere Natur, es offenbart die Rebellion in uns. Dieses Gott widerstehen, dieses Gott nicht gehorchen wollen, dieses rebellisch sein. Und Paulus sagt es ja in diesem Satz, oder das kommt darin zum Ausdruck, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das ist ein Stück eine Beschreibung von diesem Dilemma, dass wir eine alte Natur haben, die uns beherrschen konnte, und dass wir aus diesem Grunde das Gute, was wir eigentlich tun wollen, nicht tun. Also das Gesetz ist dazu da, eine exakte Diagnose zu geben, Sünde offenbar zu machen und die alte Natur offenbar zu machen, die einfach jeder Mensch hat, die verdorbene Natur durch Adam. Ein weiterer Zweck des Gesetzes ist, dass es einen Vorgeschmack auf Christus gibt. Also es diagnostiziert nicht nur das Problem, sondern das Gesetz ist auch eine Vorausschattung auf Christus, die zentrale Person im Universum. Lukas 24, 25, da sagt Jesus, oh ihr Unverständigen und am Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Da gibt es auch noch eine weitere Stelle, Lukas 24, 44, wo auch Jesus sagt, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was ich über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Diese Formulierung im Gesetz des Mose, den Propheten, den Psalmen, meint auch die Vollständigkeit der Schriften. Also das sind zwei Stellen, wo Jesus sagt, all das zeugt von mir. Und wenn wir uns all die Opfervorschriften anschauen, die gegeben wurden, dann ist das alles ein starker Hinweis auf Jesus. Und wir können sehen, dass Jesus in diesem Ganzen das vollkommene Opfer war. Also das Gesetz hat auch diesen Vorausschattungscharakter auf Christus, auf den Einzigen, der es erfüllen kann und erfüllt hat. Und dann sagt die Bibel, dass es uns auch, wenn wir das irgendwie verstanden haben, es diagnostiziert unsere Sünde und es diagnostiziert unsere Verdorbenheit, unsere alte Natur, dass es uns zu Christus hinführt. Dass es auch rein von der Logik her in uns aufkommen muss, dafür braucht es unbedingt eine Lösung, die wir nicht haben, von uns aus. Und da steht auch Galater 3, 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz hat uns sozusagen vorbereitet darauf, dass wir erlöst werden können. Ohne dem Gesetz wäre uns vielleicht gar nicht klar, dass wir Erlösung brauchen. Dass es notwendig war, dass Jesus starb. Es gibt, oder im antiken Rom war das üblich, dass reiche Familien, wenn Kinder gekommen sind, die Kinder die ersten 3-4 Jahre von einem Sklave erzogen wurden, der natürlich dafür ausgebildet war, und die reichen Familien haben die Kinder einem Sklave übergeben und die ersten Jahre der Erziehung dem Sklave überlassen. Zum einen, weil die Väter der Meinung waren, vielleicht sind wir zu weich oder zu nachgiebig und ich will, dass mein Sohn eine strenge Erziehung hat. Und zum anderen, weil es dem Erzieher oder der Sklave, der die Erziehung übernimmt, einfacher möglich ist, eben in Geradheit und Strenge zu erziehen. Und das ist so ein kleiner Vergleich darauf, wie das Gesetz wirkt, woher steht, es ist unser Zuchtmeister hin auf Christus. Also das Gesetz erzeugt in uns, dass wir verstehen, dass wir erkennen, wir brauchen Errettung. Wir können so nicht einfach leben. Wir können nicht ohne Christus sein. Deshalb leitet es uns zu Christus. Oder mit anderen Worten, dass der Zuchtmeister uns beibrachte, was richtig und falsch ist, um uns dann zu Christus zu bringen. Und im antiken Rom war es so, dass ab einem gewissen Alter dann die Kinder wieder in die Familie kamen und von den Eltern weiter erzogen wurden. Ja, ein weiteres Merkmal, das hatte ich schon erwähnt, dass das Gesetz des Mose die Identität des Volkes Gottes bewahrt hat in der Geschichte. Und das ist wirklich ein Wunder. Es gibt kein anderes Volk auf der Welt, was verstreut worden wäre und über so lange Zeit seine Identität behalten hätte. Ja, wie wirkt das Gesetz auf die, die es halten wollen? Die Bibel sagt, das Gesetz weckt die Sünde. Das ist eine erstaunliche Aussage, die steht aber in Römer 7, 5. Als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Oder Römer 7, 9, ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und ich denke, wir kennen das so ein bisschen aus der Kindererziehung. Wenn du einem Kind was ganz energisch verbietest, hat das Kind ganz große Lust, genau das zu tun. Und das ist so ein bisschen der Vergleich, worum es ja geht. In gewisser Weise weckt das Gesetz die Sünde. Genau wie das Kind ganz besonders gerne das machen will, was man gerade verboten hat. Dann steht im Wort, dass das Gesetz die Sünde stärkt. 1. Korinther 15, 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Oder Römer, weiß nicht, Kapitel 7 wahrscheinlich. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also aus diesen beiden Versen können wir sehen, dass durch das Gesetz Sünde herrschen kann und Sünde bestärkt oder befestigt wird. Und ein weiterer Punkt, das Gesetz führt zu Übertretungen und zu Zorn. Das steht Römer 4, 15, das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Also wenn wir das Gesetz übertreten, dann bewirkt es in uns Zorn. Und dann ein weiteres Merkmal für die, die es halten wollen, das Gesetz bringt unter Verdammnis. Das ist Römer 8, 1. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn gab. Also hieran können wir sehen, das Gesetz befreit niemand von Verdammnis, sondern es bringt unter Verdammnis. Und man kann von dieser Verdammnis nur frei werden, wenn man entweder das Gesetz hält oder den Erlöser kennt und zu ihm eine Beziehung hat. Eine weitere Eigenschaft, die das Gesetz hat für die, die es halten wollen, es hält uns unter der Herrschaft Satans. Kolosser 2, 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in den Satzungen bestehenden, also das bezieht sich auf das Gesetz, die Satzungen, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Also durch das Opfer von Jesus sind die Forderungen, die das Gesetz an uns hatte, annulliert. Und damit hat Jesus dem Feind die Macht genommen oder die Möglichkeit genommen, uns zu beherrschen. Unter dem Gesetz sind wir schuldig und wir stehen unter dem Gesetz, unter der Herrschaft Satans. Wir müssen von den Forderungen des Gesetzes befreit werden, um von der Herrschaft Satans befreit werden zu können. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, durch die der Feind in unser Leben funken kann, Dinge irgendwie tun kann. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es geistlich diese offene Tür gibt, weil wir vielleicht ähnlich wie die Galater irgendwo zurückgegangen sind, aus eigener Kraft Dinge vor Gott in Ordnung bringen zu wollen. Das gibt dem Feind in irgendeiner Weise wieder Macht. Weil hier laut Kolosser 2,14 ist ganz klar, er hat dieses in Satzungen bestehenden Brief gelöscht oder fortgeschafft und dann hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet. Und das steht in Zusammenhang. Also wir haben nur Autorität über Mächte und Gewalten, wenn wir wirklich absolut aus Gnade leben. Absolut im Glauben, dass wir allein durch sein Opfer gerecht sind. Und dass das Blut uns vollkommen rein macht und dass wir hundertprozentige Vergebung haben. Dann hatte ich schon erwähnt, das Gesetz bringt uns unter einem Fluch, wenn wir versuchen, es zu halten. Da lese ich nochmal aus der NGÜ. Diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und im Zusammenhang damit, glaube ich, ist eine Schriftstelle aus Jeremia 17, die wir, denke ich, kennen, wo steht, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also Gesetzlichkeit ist ein Versuch, vor Gott gerecht zu werden durch das Einhalten von Regeln und Vorschriften. Und das war bei den Galatern irgendwie schiefgegangen, nachdem sie die Gnade geschmeckt hatten, haben sie wieder angefangen, sich auf ihre Fähigkeiten zu verlassen, auf ihre Anstrengungen in bestimmten Bereichen, bestimmte Dinge einzuhalten. Ja, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Armen macht. Oder der auf sich selber vertraut. Der darauf vertraut, aus seiner Kraft heraus etwas Gutes zu machen oder zu tun. Und dann in der Endkonsequenz Gott sagen zu können, guck mal, das musst du honorieren. Das habe ich getan. Und hier musst du zugeben, das war schon gut. Das ist eine ernste Sache. Und ein weiteres Merkmal ist, dass das Gesetz Feindschaft bewirkt. Wie wir schon gelesen hatten, diese Zweiteilung, wo dann steht, Jesus hat diese Umzäumung niedergerissen. Und in einer gewissen Weise ist es eine doppelte Feindschaft. Es ist die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden und es ist auch die zwischen Gott und den Menschen, die das Gesetz bewirkt. Eine weitere Eigenschaft des Gesetzes ist es, dass es knechtet. Da gebraucht Paulus einen Vergleich, auch im Galater, das ist Kapitel 4, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Also hier bezieht sich das jetzige Jerusalem auf das Jerusalem, im Bild gesprochen, die Juden, die Jesus nicht als ihren Messias bisher erkannt haben oder angenommen haben. Und das ist dieses Bild auf Hagar, die Sklavin, und deren Nachkommen in die Sklaverei geboren werden. Und Sarah, die Freie, das Bild, dass die Nachkommen frei sind, das himmlische Jerusalem. Und das Gesetz arbeitet als Motivation mit Furcht. Das ist das Mittel des Gesetzes. Zu motivieren, in Gang zu bringen, ist Furcht. Und die Gnade motiviert mit Freude am Herrn. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und du kannst es an Gläubigen sehen, ob sie von Furcht motiviert sind oder von Freude. Und es ist eine ganz, ganz tragische Sache, dass in den vergangenen Jahrhunderten viel Wortverkündigung aufgebaut hat auf Furcht. Viele Evangelisationen wurden gehalten mit der Angst vor der Hölle. Wenn du nicht zu Jesus umkehrst, dann kommst du in die Hölle. Das Gesetz motiviert mit Furcht, die Gnade motiviert mit Freude. Das ist ein großer Unterschied. Und da schlägt sich in unserem Leben nieder. Und ein Punkt, den wir in der Geschichte sehen können und vielleicht mancher von uns auch am eigenen Leib erlebt hat oder erlebt, das Gesetz bewirkt, dass sich Menschen gegenseitig verfolgen. Wir hatten Hagar und Sarah als Vergleich für die Sklaverei und die Freiheit in Christus. Und das steht dann weiter, Galater 4, 29. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Es gibt für religiöse, gesetzliche Menschen keinen schlimmeren Anstoß als jemand, der in der Freiheit Gottes lebt. Und ich denke, das haben manche von uns erlebt, in ihren Familien auch nach der Taufe oder bei anderen konkreten Entscheidungen. Und vielleicht gibt er das einen Schlüssel für manche Situationen. Wer unter dem Gesetz lebt, kann es nicht ertragen, in seiner Nähe jemanden, der die Freiheit der Kinder Gottes hat. Und das war zu aller Zeit so. Das hat große religiös motivierte Kriege vom Zaun gebrochen, weil das Gesetz bewirkt einfach, dass sich Menschen einander verfolgen. Und wenn wir im Geist wandeln, ist das eine logische Konsequenz, dass uns religiöse Menschen verfolgen. Dass sie Anstoß nehmen, dass sie zornig werden, dass sie ärgerlich sind. Und diese feste Gewissheit, allein durch das Opfer von Jesus bin ich vor dem Herrn absolut makellos. Und ich wage zu behaupten, dass das hier in diesem Raum nicht für jede Person 100% klar ist. Diese absolute Gewissheit ist ein Anstoß für Menschen, die unter dem Gesetz leben. Ich habe eine Geschichte gelesen, dass zur Zeit von John Wesley, lebte noch ein anderer Mann in England, da hörte die Lehren von John Wesley über diese Errettung von Jesus und dass das Blut uns vollkommen reinigt. Und er hat Monate gekämpft mit dieser Lehre und wollte das verinnerlichen und wollte das im Herzen erfassen. Und nach Monaten hat er da Offenbarung gehabt und in sein Herzens eine tiefe Gewissheit eingezogen. Durch Jesus bin ich absolut rein. Ich kann vor ihm erscheinen in Freude und es gibt keinen Makel an mir. Ich bin heilig. Allein durch das Blut. Und er hatte den Drang, das überall zu erzählen und ist auch in die Gemeinden gegangen und hat bezeugt, ihr müsst es verstehen, ihr müsst es erfassen wie ich. Das Opfer macht uns absolut frei. Und er hat so eine Verfolgung erlebt, dass man dafür gesorgt hat, dass er zum Militärdienst zwangsrekrutiert wurde und ist dort ums Leben gekommen. Die Gemeinden konnten das nicht aushalten, diese Botschaft. Und es hat sich bis heute nicht viel geändert. Der Vorwurf, da ist man überheblich und übertreibt's. Und ja, für uns alle, die wir irgendwie aus religiösen Vergangenheiten kommen, aus den Volkskirchen unserem Land, das ist die Gnade vom Herrn. Sein Blut macht uns vollkommen rein. Seine Errettung ist absolut vollständig und sein Opfer ist in Ewigkeit das gültige und ausreichende Opfer für alles. Und der Paulus sagt zu den Galatern, in dieser Freiheit müsst ihr stehen, in dieser Freiheit müsst ihr befestigt sein. Wer hat euch verzaubert, dass ihr wieder zurückgeht und nach Regeln und Geboten lebt? Und vielleicht hilft das den einen oder anderen, der das hört, dass manche Konflikte dort herkommen, dass die unter dem Gesetz leben, es nicht ertragen können, dass jemand in der Freiheit der Kinder Gottes lebt. Und vielleicht kannst du beruhigt alle Versuche niederlegen, da was zu verbinden. Weil das Jesus auch nicht gelungen ist. Wenn du das genau studierst, dann liest du, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten andauernd überlegt haben, wie sie ihn um die Ecke bringen, wie sie ihn ergreifen könnten, wie sie ihn töten könnten, wie sie ihn vom wegnehmen könnten, weil sie nahmen daran Anstoß, die doch alles gehalten haben. Sie haben ihre Gewürze verzehntet, ihre Schritte gezählt am Schabbat. Sie haben doch alles ganz genau gemacht. Und jetzt kommt dieser Jesus einfach so daher und heilt am Sabbat. Und sie haben alles missverstanden, falsch gedeutet. Und Jesus hatte nicht, was mich immer mehr erstaunt, er hat nie Missverständnisse aufgeklärt. Die Jünger sagen, guck mal den Tempel, ist das nicht ein gewaltiger Bau? Und ich glaube, das war ein gewaltiger Bau. Und Jesus sagt, ich werde den Tempel in 3 Tagen abreißen, wieder aufbauen. Alle denken, ist der Wahnsinn nicht, der will das Bauwerk in 3 Tagen niederreißen, wieder aufbauen. Da haben tausende Leute dran gebaut, der spinnt. Und Jesus hat nicht gesagt, nee, ihr habt mich falsch verstanden, ich meine das ganz anders. Das lesen wir nirgendwo. Jesus sagt Dinge vom Geist, lässt die stehen und gut. Und irgendwie scheitert es da dran. Und die Pharisäer haben ihn immer missverstanden. Und sie haben immer Anstoß genommen und wurden so zornig, bis sie ihn letzten Endes umbrachten. Sie Pilatus angeschrien haben, gib uns Barnabas frei. Dieser Jesus muss weg. In der Apostelgeschichte geht es weiter. Als die Jünger dann heilen, Johannes und Petrus, dann müssen sie dort antreten und wir beschwören euch, nicht mal am Namen Jesu zu reden. Was sie gehasst haben, war nicht nur Jesus als Person, sondern die Freiheit, die die Christen hatten. Das haben sie gehasst. Und dieser Hass ist bis heute derselbe. Und vielleicht hilft dir das, dass du aufgibst, das überbrücken zu wollen. Das geht nicht zu überbrücken. Das ist unmöglich. Ja, ich glaube, das, was uns in irgendeiner Weise vielleicht manchmal lockt oder verführen will, dass wir so gerne wollen, sag mir, was ich machen soll, dann mache ich das alles und dann bin ich richtig. Sag mir einfach genau die Vorschrift und wir Deutschen sind da sehr gut. Sehr viele Vorschriften und Normen und ganz genau. Und wenn ich genau weiß, was ich machen soll, dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe, dann werde ich das ganz genau tun und dann kannst du mir keinen Vorwurf machen, dann bin ich richtig. Das ist so ein bisschen auf unser persönliches Leben runtergebrochen, die Problematik Gesetz und Gnade. Und der Kern dieses Problems ist, dass wir damit unabhängig sind vom Herrn. Und das haben wir leider von Adam geerbt, unabhängig sein zu wollen. Unabhängig von Gott, unabhängig von seiner Gnade. der Wunsch, unabhängig zu sein oder sich auf sich selber zu verlassen. Als der Feind im Paradies auftrat, da sagt er, Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Das war das, was der Teufel ihnen sagte. Und ich glaube nicht, dass in sich das verwerflich ist, sein zu wollen wie Gott. Das ist erstmal allgemein gesagt nichts Falsches. Entscheidend, ob das richtig oder falsch ist, so sein zu wollen wie Gott, ist die Motivation. Und die Motivation, die hier zum Ausdruck kommt, ist, ihr braucht Gott nicht mehr, ihr könnt dann selber wissen, was gut und böse ist. Ihr braucht Gott nicht mehr. Das war das Kernproblem. Und den Menschen erschien das verlockend, unabhängig sein zu können. Und Jesus gab uns da ein starkes Vorbild. Und in diesem Zusammenhang können wir diese Schriftstellen sehen, wo er sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut auch ebenso der Sohn. Oder Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder noch eine Stelle, Johannes 6,57, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Also Jesus gibt uns dieses Vorbild, dass er völlig abhängig war vom Vater und das auch sein wollte. Er sagt, ich habe nichts von mir ausgetan, in keiner Weise, zu keiner Zeit wollte ich unabhängig vom Vater sein. Römer 3,27, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft das Richtige tun können, dann können wir uns rühmen. Und die Bibel sagt, wenn wir aus der Gnade Gottes leben und der Gnade Gottes vertrauen, dann gibt es nichts, wessen wir uns rühmen könnten. Und im 1. Korinther 1, da sagt Paulus, seht eure Berufung, Brüder. Dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Und Edle ist so eine Bezeichnung für Leute mit einer hohen Bildung. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Nun ist es nicht so, dass Gott irgendwie prinzipiell Vorurteile hätte gegen reiche Leute oder gegen gebildete Leute. Aber diesen Leuten ist es leider sehr zu eigen, unabhängig sein zu können und zu wollen. Und diese Leute stehen eben mehr in der Gefahr, sich auf ihr Geld, ihre Bildung, ihren Reichtum, ihre Fähigkeiten zu verlassen. Und es ist tatsächlich so, dass in den Gemeinden eher die sind, die vor der Welt nicht so gut abgeschnitten haben. Das ist so. Und der Grund liegt daran begründet, weil diese Leute eher erkennen, ich kann's nicht. Ich brauche den Herrn. Das ist der Grund. Ich habe immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen, wenn ich so Geschichten höre und Gemeinden wachsen und groß werden. Und im Osten wird das oft erzählt und es ist manchen Pastoren auch unheimlich wichtig. Ja, in meine Gemeinde, da kommt der und der aus der Regionalpolitik und da kommt jetzt auch zu meiner Gemeinde. Und der Bürgermeister kommt auch in meine Gemeinde. Und ja, das sind sogar Minister in der Gemeinde. Da habe ich immer Bauchschmerzen. Und man kann nur hoffen, dass diese Menschen auch wirklich erlöst sind und auch wirklich aus Gnade leben. Also Gott hat nichts gegen diese Leute, aber das Problem der Leute ist, sich doch eher auf das zu verlassen, was sie selber zustande bringen, was sie unabhängig von Gott schaffen. Und Leute, die kein Geld haben, die wissen schon mal, wie sehr sie auf Gott vertrauen müssen, um versorgt zu sein. Und Leute, die keine hohe Bildung haben, die wissen, ich brauche unbedingt den Herrn, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme. Aber unsere alte Natur ist so angelegt, sich auf solche Sachen zu verlassen, wie Geld oder gesellschaftlicher Rang oder Wissen oder Erkenntnis oder Macht oder eben Religion in Form von Einhalten von Vorschriften. Zusammenfassend für heute. Wir hatten gehört, das Gesetz des Mose ist vollkommen. Es ist nicht fehlerhaft oder verkehrt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wozu wurde es gegeben. Welche Funktionen hat es? Es wurde gegeben, die Identität des Volkes Gottes zu bewahren, dass es ein abgesondertes Volk ist. Und es hat erzeugt, dass auch andere Völker zu alle Zeiten deshalb Zorn hatten auf das Volk der Juden. Das wollte Gott so. Wir haben darüber gesprochen, das Gesetz wurde nicht gegeben, um gerecht zu machen. Gott wusste, als er das Gesetz gab, dass kein Mensch es halten kann. Das wusste Gott. Sondern er hat es gegeben, um Sünde offenbar zu machen, also das Problem zu offenbaren und unsere alte Natur offenbar zu machen. Das Gesetz, der Zuchtmeister auf Christus hin, das, was gewirkt hat, dass wir irgendwann mal verstanden haben, ich brauche Jesus. Ohne ihn habe ich keine Chance. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um gerecht zu machen. Gott wusste, dass es kein Mensch halten kann. Und Gott wusste gleichzeitig, dass Jesus es erfüllen würde. Das ist wichtig für uns zu wissen. Und wir brauchen das als Fundament, wenn wir beim nächsten Mal über Gnade sprechen. Dass wir auch Gnade richtig verstehen. Und ich glaube, wenn uns das deutlich ist, wie chancenlos wir ohne Jesus sind, dass uns dann unsere Errettung und die Gnade des Herrn viel, viel kostbarer wird. Wenn wir verstanden haben, dass wir vor dem Gesetz auch nicht den Hauch einer Chance hätten, wenn der Heilige Geist in uns das abtragen kann, wo es vielleicht noch in Fragmenten den Stolz gibt, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann bin ich eigentlich okay. Dann kann Gott an mir nichts mehr auszusetzen haben. Und das ist auch eine ganz wichtige Frage für Gemeindebau, für das, wie wir miteinander gehen und wie es weitergeht, auch hier in unserer Gemeinde, in unserem Glaubenszentrum. Werden wir weiter aus Gnade bauen, im vollen Vertrauen, dass der Herr uns leitet und vom Geist geleitet sein? Können wir dieser Gefahr oder dieser Versuchung widerstehen? Wenn ich eine genaue Arbeitsbeschreibung habe, was ich zu machen habe, dann weiß ich, was ich zu tun habe und dann mache ich alles richtig. Und das liegt am Anfang ganz nah beieinander, aber dann am Ende sind das ganz verschiedene Früchte, die daraus entstehen. Deshalb sagt es das Neue Testament, die Kinder Gottes sind die, die vom Heiligen Geist getrieben werden. Wir haben darüber gesprochen, dass das Gesetz Feindschaft erzeugt und dass es immer die, die unter dem Gesetz leben, zornig macht, wenn sie auf Leute treffen, die in der Freiheit der Kinder Gottes leben, die Freiheit in Christus haben, die voller Freude sagen können, vor dem Herrn bin ich gerecht. Du kannst das einfach mal testen. Gehst mal in eine katholische Gemeinde und rufst laut von vorne, wir sind alle Gerechte in Christus. Wenn du mir nicht glaubst, dass das Zorn erregt, kannst du mal testen. Ich erinnere mich noch an Gespräche, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir da arrogant sind, überheblich und dass das kein Mensch sagen kann, dass wir doch alle Sünder sind. Ja, ohne die Gnade, absolut. Aber die Gnade des Herrn ist vollkommen. Und der Herr möchte gerne in uns diese Herzensbildung vornehmen und das in uns anlegen, dass wir sagen, ich will abhängig sein vom Herrn. Ich will abhängig sein, weil es ist meine einzige Chance. Wenn ich auch nur drüber nachdenke, über das Gesetz gerecht zu werden, werde ich scheitern. Ich hatte die Folgen genannt für die, die das Gesetz halten wollen. Die Sünde wird geweckt. Ich habe gelesen, ein Zeugnis von einem Mann, der schrieb, als er sich als junger Mann bekehrt hat, da hat er sich eben fest vorgenommen, jetzt anständig zu leben. Und ihm war auch völlig klar, was alles in seinem Leben da nicht mehr stattfinden durfte, nachdem er sich richtig bekehrt hatte. Es war ihm klar, da sind die und die Dinge, die darf ich nicht mehr tun. Und er schreibt, je mehr ich mich anstrengte, jetzt richtig zu leben, umso schlimmer wurde das. Und schlimmere Sünden habe ich getan als vorher. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, das Gesetz weckt die Sünde. Es bringt uns unter einen Fluch, weil wir dann schuldig sind, das ganze Gesetz zu halten. Und am Ende steht der Tod. Und das Gesetz hat die Funktion, einfach alle Menschen auf Christus hinzuweisen. Dass Christus die zentrale Person im Universum der Sohn Gottes da gekommen ist. Und das war der Plan von Gott von Urzeiten her. Es war nicht so, dass es mit der Menschheit schief ging und dann hat Gott überlegt, was kann ich jetzt tun? Sondern Gott hatte vorher diesen Plan, dass Jesus kommt als Mensch und geopfert wird als das Lamm. Und die ganze Geschichte des Volkes ist schon so ein starkes Bild auf das Lamm. Ganz stark die Begebenheit, als das Volk aus Ägypten geführt wurde und die letzte Plage war, dass wirklich die Engel des Todes kamen und die Erstgeburt der Ägypter umbrachte. Und die Juden sollten mit einem Ysop Blut von einem Lamm an die Türpfosten streichen. So ein starkes Bild auf das Blut Jesu. Und das vielleicht so als Abschluss für heute. Die Juden waren geschützt, die in ihrem Haus waren, hinter dem Blut. Die waren geschützt. Lasst uns hinter dem Blut leben, hinter dem Türpfosten, wo das Blut dran ist. Die nicht im Haus waren, wären nicht geschützt gewesen. Und ich habe diesen starken Satz gelesen, das Blut des Lammes schützt Gehorsam. Ungehorsame nicht. Das Blut des Lammes schützt Gehorsam. Und so möchte ich uns anspornen, auch wenn wir heute noch nicht viel über Gnade gesprochen haben, dass wir das ganz bewusst erwählen und sagen, Herr, alle Versuche, wo ich aus meiner eigenen Kraft gut sein will, lege ich hin und ich mache mich ganz bewusst abhängig von deiner vollkommenen Gnade. Und diese Freiheit, die Gott uns gegeben hat, ist echte Freiheit. Und da gibt es andere Stellen in den Briefen. Weder irgendwelche Neumonde, irgendwelche Sabbate, irgendwelche Feiertage, irgendwelche Speisen. Nichts von alledem hat für uns noch eine Relevanz. Und für jüdische Ohren war das, glaube ich, ein Super-GAU, als Jesus sagte, damit erklärte er alle Speisen für rein. Also immer dann, wenn der Geist in uns der Alarm schlägt, wenn wir spüren, hier will sich irgendwas einschleichen, was mich unter Fluch bringen will, unter Gesetz. Hier will sich irgendwas einschleichen, das unsere geistlichen Warnfunktionen da angehen. Es gibt nur die beiden Wege zur Gerechtigkeit, das Gesetz vollkommen halten oder allein auf die Gnade verlassen. Es gibt nur diese beiden Wege und wir müssen den Weg der Gnade erwählen, weil wir auf dem Weg des Gesetzes scheitern. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du in uns der Ordnung schaffst und Klarheit bringst, dass wir sehen können, wie du das meinst. Vater, wir danken dir für deine Weisheit, dass du durch Mose das Gesetz gegeben hast, dass du damit offenbar gemacht hast, dass Sünde wirklich ein todbringendes Problem ist, dass du offenbar gemacht hast, wie es in unserer natürlichen oder unserer Natur steht, die wir von Adam her haben. Wir danken dir, lieber Vater, dass du bei dem Gesetz schon wusstest, dass Jesus das Gesetz für uns erfüllen würde. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das in unseren Herzen bewegst, dass wir das besser wahrnehmen können, dass das in uns stärker wird, dass wir uns mehr freuen können darüber, dass du, Jesus, das für uns getan hast. Wie kostbar ist deine Gnade, Herr? Wie kostbar ist dein Opfer? Wie kostbar ist das Blut, das du vergossen hast für uns? Und Herr, wenn wir aus der Gnade leben, haben wir ein reines Gewissen. Dann ist unser Gewissen zur Ruhe gekommen und wir haben Frieden in uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns dienst, wo noch ein schlechtes Gewissen wirkt. Und dass du einfach Offenbarung schenkst, wenn das Gewissen sich regt und anklagt, verurteilt. Herr, bitte schenk einfach jedem Einzelnen, dem es so geht, die Offenbarung, wo lebst du unter Gesetz? In welchen Bereichen bist du nicht in der Freiheit der Kinder Gottes? Für welchen Bereich könnte die Gnade noch nicht wirken oder eindringen? Das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du bei jedem von uns das bewirkst und befestigst. Und Herr Jesus, wir wollen das vor dich hinbringen, dass es so sehr in uns ist, unabhängig sein zu wollen. Nicht abhängig zu sein von dir oder von irgendjemand. Dieser Wunsch in uns, es zu schaffen mit eigener Kraft. Aber Herr, dein Wort sagt, dann könnten wir uns rühmen und dann würden wir dein Opfer ungültig machen. Wir würden damit erklären, dass das nicht notwendig war. Aber Herr, wir sehen aus deinem Wort, dass du gekommen bist, Jesus, und dass du dich geopfert hast, ist die einzige Chance auf Leben für uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du alle Arten von Gesetzlichkeit aus unserer Gemeinde hinaustust, aus unserem Denken entfernst. Ich bete, dass dort, wo religiöse Beklemmungen uns besetzt gehalten haben, dass diese religiösen Dinge weichen jetzt in Jesu Namen und dass an diese Stelle Freude am Herrn kommt. Jesus, wir bringen dir hin, wo wir motiviert sind von Furcht. Furcht vor Strafe oder Furcht vor, dass du nicht zufrieden bist. Furcht davor, dass du sagst, ja, das reicht aber jetzt nicht. Furcht vor Strafe, vor der Hölle. Jesus, das bringen wir dahin. Wir bekennen dir, wenn es sowas gibt in unserem Leben, wollen dir das hingeben und bitten dich, dass du uns davon befreist. Wir entscheiden uns heute dafür, Heiliger Geist, wir wollen motiviert sein von dir, von Freude. Freude am Herrn, Freude am Reich Gottes, Freude an unserer Errettung, Freude an unserem herrlichen, wunderbaren König. Wir wollen sagen können mit Paulus, wir haben nichts, wofür wir uns rühmen könnten, aber wir rühmen uns der Gnade des Herrn. Das wollen wir mit ganzem Herzen sagen können, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, bring uns dahin, wenn uns nachts einer weckt und uns Kopf nach unten an die Wand stellt, dass wir das sagen können. Ich rühme mich der Gnade des Herrn in meinem Leben. O Jesus, ich bete, tu dein Werk, mach uns frei von allem Denken, was Richtung Gesetzlichkeit ist, von allem, was von dort inspiriert ist, von allem, was wir tun aus Angst. Herr, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das, so wie es dein Wort sagt, proklamieren wir das über uns, dass die Gottes Kinder sind, die der Geist Gottes treibt. Heiliger Geist, du allein sollst die treibende Kraft in unserem Leben sein. Du allein, Heiliger Geist. Und Jesus, wir wollen es sagen können wie du. Ich tue nur das, was Gott mir aufträgt und will von ihm geleitet sein. Unabhängig von Gott will ich gar nicht sein. Nichts tun und nichts sein. Danke, lieber Herr. Jesus, wir wollen dein Opfer rühmen und wir danken dir von ganzem Herzen, dass es wirklich vollkommen war. Dieses makellose, fehlerfreie Lamm, Jesus, was die Juden damals in Ägypten schlachten mussten. Und du bist es geworden, dieses fehlerfreie Lamm für uns. Und Herr, dass wir dieses Blut anwenden auf unser Leben. Und dass es genauso uns schützt vor jeder verderblichen Macht. Uns genauso rettet, uns genauso bewahrt. Und Herr, ich bete, dass du den Geschwistern unter uns hilfst, die in diesen Feindschaften irgendwie gerade leben müssen, dass religiöse Menschen diese Freiheit hassen. Und dass wir einfach durch unsere Freiheit bei bestimmten Menschen Zorn erregen. Ich bitte dich, dass du in diesen Situationen wirkst, Heiliger Geist, dass du unsere Geschwister unterstützt dabei. Ich bete, Heiliger Geist, dass du sie bewahrst, deshalb ihre Freiheit zu verlieren. Wir widerstehen dem im Namen Jesu. Wir lassen uns von niemandem die Freiheit rauben. So wenig wie du es getan hast, Jesus, so wenig wie die Apostel es getan haben, obwohl sie eingesperrt wurden, ausgepeitscht wurden, misshandelt wurden, öffentlich verurteilt wurden. Sie haben sich diese Freiheit nicht nehmen lassen. Und so nehmen wir diese Aufforderung aus dem Wort für uns heute und stehen fest in der Freiheit. Wir stehen fest in der Freiheit durch Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach, wenn meine Worte irgendwie nicht klar waren oder verwirren, dass du Klarheit schaffst, dass du das durchbringst in uns. Vertraue dir, Herr. Danke, Jesus, für dein Opfer. Jesus, wir sind alles nur durch dich. Danke dafür. Amen. Ja, ich möchte euch ermutigen, steht fest in der Freiheit, lasst ihr euch von niemand rauben, verteidigt die Freiheit in Christus.